Liebe Geschwister, liebe Freunde, danke für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch, wieder mal unter euch zu sein. In meiner persönlichen Bibellese bin ich vor kurzem auf einen Satz gestoßen, den ich auch früher schon sehr gemocht hatte. Es ist der Schluss von Psalm 13. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Weil ich das glaube und weil ich mich darüber freue, will ich die Worte gerne an euch weitergeben. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob ich das glauben kann oder nicht. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Mir war das nicht immer so klar, dass mein Vater im Himmel seinen Kindern tatsächlich gerne hilft. Manchmal dachte man, wie lange muss ich beten, was muss ich alles tun, wie können wir Gott bewegen. Das alles habe ich auch zeitweise kennengelernt und die Fragen standen im Raum. Heute ist mir dieser einfache Satz sehr gegenwärtig. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Auch weil ich es in seiner Gnade oft genug erleben darf. In einer christlichen Familie bin ich aufgewachsen, da wurde es schon früh erzählt, wie Gott Gebete erhört. Danken hatte durchaus seinen Platz, selbstverständlich auch immer beim Mittagessen. Nicht nur formal, sondern dass man wirklich dankbar war für das, was auf dem Tisch steht. Damals kannte man auch noch die Bezeichnung der Heiland und der liebe Gott. Das Wort vom lieben Gott haben Menschen ja auch reichlich missbraucht. Sie hatten das Bild vom freundlichen alten Herrn hinter den Wolken, der zu allem gutmütig mit dem Kopf nickt. Wenn man lange genug in der Weise vom lieben Gott geredet hatte, blieb von Heiligkeit und Ehrfurcht bald keine Spur mehr. Also haben wir uns dann irgendwann abgewöhnt, vom lieben Gott zu reden. Und doch war es für die Kinderseelen damals immer wieder gut, daran erinnert zu werden, dass es einen Gott im Himmel gibt, der uns sieht, der uns kennt und der uns liebt. Das macht ja den entscheidenden Unterschied. Es ist sogar ganz entscheidend, ob ich an einen Gott glaube, der mich liebt, ja, der sogar die ganze Welt liebt. Einen Gott, der aus lauter Liebe sogar seinen Sohn gesandt hat in eine Welt, die ihn ja auch zum großen Teil abgelehnt hatte. Das liest sich dann im Johannesevangelium so, denn sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und was tut Jesus? Selbst am Kreuz betet er noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das keine Liebe ist, dieser Ausspruch, dass er eintritt für die, die ihm so Schlimmes antun, vor dem Vater im Himmel. Wenn es um die Eigenschaften Gottes geht, von denen wir in der Bibel lesen, dann steht die Liebe ganz oben an. Gott ist Liebe, das wird uns klar bezeugt. Auch wenn er heilig ist und zu fürchten. Gott ist Liebe, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen. Und im Gericht, als Israel nach Babylon deportiert wurde, spricht Gott, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Nein, Gott hat uns nicht vergessen, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Gott sind wir nicht egal, auch wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. So war der ganze Weg des Volkes Israel durch die Wüste eine Zeit, von der Gott sagt, ich habe dich geprüft. Und viel, viel später im Jakobusbrief, gleich am Anfang, die ersten, Vers 2 bis 4, heißt es, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk bis ans Ende tun, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Warum sage ich das? Nun ganz einfach, weil wir nicht immer gleich erleben, wie Gott gibt, worum wir ihn bitten. Jesus wurde auch versucht in allem wie wir, so heißt es im Hebräerbrief, und dann wird gleich hinzugefügt, jedoch ohne Sünde. Und auch unser Glaube wird manchmal auf die Probe gestellt. Und doch bleibt es dabei, auch in diesen Situationen, da ist ein Gott, der gerne hilft. Als ich vor 20 Jahren, damals im Rheinland, arbeitslos wurde, hat Gott erst eine große Schar von Betern zusammengestellt, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Und dann hat er die Tür nach Recklinghausen geöffnet. Warum erst dann? Warum musste ich 1,5 Jahre warten, bis sich was bewegte? Nun, diese Zeit der Arbeitssuche war nicht vergeblich. Auch das war eine Zeit, in der ich viele Erfahrungen sammeln und Segnungen erleben konnte. Es war eine Zeit, die mit mir und meinem Glauben etwas gemacht hat. Und es war eine Zeit, die Brücken zu so manchen Menschen geschlagen hat. Ich denke, die große Schar von Betern aus dem ganzen Land hatte Gott eingeschaltet, damit ich erkenne, er war es, der die Tür geöffnet hat. Damit ich mich am Ende freue, dass er so gerne hilft. Aber bevor ich so viel von heute erzähle und von dem Gott, den ich täglich erleben darf, hören wir erst einmal den Psalm 13, aus dem der Satz entnommen ist. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich der Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue darauf, dass du gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ob David am Ende Gottes Antwort schon erfahren hat? Nun, ein Ausleger meinte nein. Gottes Antwort noch erwartend. Vertraut David darauf, dass Gott so gnädig ist und er freut sich, vielleicht so wie Paulus und Silas, die mitten in der Nacht im Gefängnis in Philippi beteten und dann auf einmal Gott lobten, sicher ihnen aus dem Herzen, bevor die Erde bebte und die Türen sich öffnen. Nun, wir alle kennen die Bibel, aber niemand kennt sie perfekt und vollkommen. So habe auch ich erst in der Vorbereitung entdeckt, dass diese Lobgesänge in der Nacht bereits bei Hiob zu finden sind. Kapitel 35, Vers 10. Was für ein Vertrauen haben da Menschen zu ihrem Gott? Sicher ist es leicht zu glauben, wenn wir Gottes Hilfe ständig erfahren. Und oft genug geschieht das auch. Manchmal nehmen wir Gottes Hilfe aber auch gar nicht wahr. Da greift Gott ein. Wir dürfen seine Hilfe erleben und erkennen sie nicht. Bekommen es gar nicht mit, dass er es war. Wir nehmen es als selbstverständlich oder sagen einfach Glück gehabt. Wisst ihr, wie unsere Sinne für sein Handeln geschärft werden? Unsere Sinne schärfen sich ganz von selbst, wenn wir es uns angewöhnen, gezielt und regelmäßig zu danken. unsere Liste mit den Bitten, die ist lang, glaube ich. Als wir vor dem Gottesdienst gebetet hatten, habe ich mich gefreut, dass so viele zusammengekommen sind und jeder hatte seine Anliegen. Und wenn wir nicht eine begrenzte Zeit gehabt hätten, hätten wir ganz viel an Bitten vor Gott bringen können. Aber wie viel Zeit nehmen wir uns vielleicht am Abend des Tages oder zwischendurch, um nachzudenken, was wir alles bekommen haben? Wie lang ist die Liste des Dankens? Aber wenn wir das gezielt tun, auch mal zurückblickend, was haben wir erbeten und wo hat er eingegriffen, dann wird unser Herz froh und die Sinne schärfen sich dafür und wir nehmen es viel besser wahr, was er alles tut. Aber diese Mühe ist es dann wert. Lasst uns nachdenken, was Gott alles Gutes getan hat. Das macht nämlich unser Herz froh und es stärkt unseren Glauben. Solches Nachdenken gibt uns Zuversicht und wir ehren Gott damit, ihn, der so gerne gibt. Auf einmal erkennen wir überhaupt seine gebende Hand. Wenn wir zurück zu unserem Psalm kommen, dann beschreibt David als erstes die Not und den Zustand seines Herzens, gar diesen Eindruck, Gott habe ihn vergessen. Der Psalm geht also mit uns in die Tiefen, die es vielleicht auch in deinem und in meinem Leben gegeben hat. In den Versen 2 und 3 heißt es gleich viermal, wie lange? Diese Frage, wie lange, ist zugleich aber auch eine Frage, die irgendwann am Ende des Tunnels Licht erwartet. Da sind wir wieder bei dieser Geduld, von der Jakobus sprach. Wer am Ende des Tunnels Licht erwartet, der darf auch schon weiterdenken. So sprechen die Verse 4 und 5 davon, was Gott alles tun kann. Da ist die Rede von der Erhörung. Erleuchte meine Augen. Und dann auch, dass der Feind sich nicht am Ende die Oberhand behält. Erleuchte meine Augen. Diesen einen Satz will ich einmal herausgreifen. Die erleuchteten Augen des Herzens sind ja auch im Neuen Testament ein Thema. Epheser 1, 18. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und dann wird das alles aufgezählt, was da zu erkennen ist. Ihr wisst sicher auch, dass Jesu Heilungswunder immer auch etwas sagen wollten, was über die bloße körperliche Heilung hinausreicht. Wenn er Blinden die Augen geöffnet hat, dann waren sie körperlich wohl sehend. In seiner Seele gesund wurde der Mensch aber erst, als er mit seinen geistlichen Augen erkennen konnte und alles Heil, das er erfahren hatte, erfassen konnte. Und deshalb betet auch David, erleuchte meine Augen. Wie werden wir nun sehend? Zum einen öffnet uns Gottes Wort die Augen. Wer in seinem Wort regelmäßig liest, der wird anders durchs Leben gehen. Seine Worte machen etwas mit uns. Wer seine Worte halbwegs wach liest, der kann eigentlich nicht hoffnungslos bleiben. Sicher wird es auch vieles geben, was wir nicht verstehen. Vielleicht auch manches Wort, das uns beunruhigt oder Angst macht. Das alles mag es geben, denn die Bibel ist kein oberflächliches Wort nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Bibelworte können auch erschüttern, aber wenn wir dann durchdringen und das Ganze lesen, vor allem die Evangelien lesen, dann schöpfen wir aus der Bibel immer wieder Hoffnung und Zuversicht. Das ist das, was man gar nicht übersehen kann. Letztlich haben wir es aber nicht nur mit Buchstaben zu tun. Sehend werden wir auch durch Gottes Geist, den Jesus verheißen hat, den der Vater über all seinen Kindern ausgegossen hat. Wir sind also nicht alleine. Wir dürfen den Herrn jederzeit bitten, dass er zu uns redet, dass er uns erkennen und verstehen lässt. Der Herr will sich ja finden lassen, aber er wünscht sich auch, dass wir die Bibel nicht nur als ein theoretisches Buch sehen, über das man endlos diskutieren kann. So können Leute sogar theologische Abschlüsse an Universitäten machen, ohne ihn persönlich einzuladen in ihr Leben und ihn selbst näher zu erfahren. Nein, Gott wünscht sich, dass wir dieses Wort hier als sein lebendiges Wort lesen. Wir sollen in der Bibel die Bibel nicht ohne ihn lesen. Gott wünscht sich Beziehung, auch durch sein Wort. Und er selbst will uns die Augen erleuchten. Also, dass so ein Satz auf einmal mich packt und begleitet durchs Leben und dass ich, als ich wieder drüber gestoßen bin, innerlich erfüllt, sagte, das muss ich euch weitergeben. Das so Dinge wirkt er, dass Worte auf einmal lebendig werden, über die wir vielleicht oft genug drüber gelesen haben. Drittens hat uns Gott wunderbare Geschwister zur Seite gestellt. Als Rentner habe ich jetzt ja das Privileg, dass in der eigenen Gemeinde neue Pastoren sind und ich kann ein bisschen rumreisen und lerne Geschwister an vielen Orten kennen, so auch hier bei euch, was ich immer wieder genieße. Niemand erkennt alleine alles, deshalb brauchen wir einander. So wertvoll und klar sein Wort auch ist, aber jeder liest dieses Wort durch seine Brille, durch seine Prägung, auch durch seine Erwartung, die er daran richtet, oder auch Nicht-Erwartung, kann auch sein, hilft sowieso nicht, aber gut, dem und dem zuliebe, gucke ich mal rein, man kann ohne Erwartung lesen, das alles macht etwas mit uns und wir nehmen die Bibel unterschiedlich wahr, weil wir so unterschiedlich wahrnehmen. Deshalb brauchen wir neben seinem Wort und seinem Geist auch unsere Geschwister. Wer meint, er bräuchte die anderen nicht, der ist gelinde gesagt sehr von sich selbst eingenommen. Aber dem Demütigen gibt Gott Gnade. Wir brauchen sein Wort, seinen Geist und die Geschwister, die er uns geschenkt hat. Und zum Schluss vielleicht noch die vielen, vielen Erfahrungen, die wir mit Gott schon machen durften. In der Bibel ist es doch auch nicht anders. Wie viele Worte schauen zurück auf die unzähligen Erfahrungen, die sein Volk mit seinem Gott gemacht hat. Deshalb heißt es in Psalm 103 zum Beispiel, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann wird da so einiges aufgezählt. Und dieses Aufzählen ist wichtig. Es stärkt unseren Glauben und es verändert unser Herz. Und schließlich hilft auch all dieses Schauen auf seine Taten, dass unsere Augen erleuchtet werden. Und am Ende steht da ein David, der darauf vertraut, dass Gott so gnädig ist. Ich muss denken, also wenn wir von Prüfungen sprechen, ja, und dass man Glauben noch hat, auch wenn es ganz unten durchgeht. Unser Freund, Nachbar David, macht die Wohnblocks fertig, die jahrelang leer gestanden haben, arbeitet dort auf dem Bau. Und als er kürzlich mitgefahren war zum Missionsabend, erzählt er mir, du liest oft Predigten von Richard Wurmbrand, ein Mann im kommunistischen Sowjetunion und Rumänien, 14 Jahre im Gefängnis, richtig? 14 Jahre im Gefängnis. Ja, aber der Mann ist ein Leuchtfeuer, der bis heute Menschen im Glauben stärkt und was weiterzugeben hat. Was war jetzt die Geschichte? Also David vertraut auf einen Gott, der so gnädig ist. Und irgendwo musste Richard Wurmbrand das auch hergeholt haben, dass Gott ihn trotzdem nicht fallen lässt und dass er ein guter Gott ist und dass es lohnt, in seiner Sache unterwegs zu sein und mit ihm zu leben und zu sterben und eines Tages bei ihm zu sein. Noch ganz ähnlich Dietrich Bonhoeffer, gefangen bei Hitler, am Ende haben sie ihn hingerichtet, aber in der Gefängniszelle schreibt er von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag, auch morgen. Und wie viele Menschen konnte Bonhoeffer mit seinem Glauben stärken? Das sind diese Dinge. David vertraut darauf, dass Gott so gnädig ist. Womit wir dann bei unserem letzten Vers sind, Vers 6. Es gibt wohl so manches auf und ab in unserem Leben, aber David kennt seinen Gott. Zumindest kennt er ihn gut genug, dass er weiß, sein Rufen, sein Bitten, sein Hoffen liegt in guten Händen. Ganz am Ende kommt sogar der Ausspruch, ich will dem Herrn singen, dass es so wohl an mir tut. Könnte solch ein Psalm auch aus mancher depressiven Stimmung heraushelfen? Es ist ja heute eine zunehmende Not, unter den Menschen leiden. Nun, ich will keine billigen Antworten geben auf die Not so mancher Menschen. Fachärzte schreiben, dass eine echte Depression sich vielleicht komplizierter darstellt, als man denkt. Deshalb sind wir dankbar auch für so manche medizinische Hilfe. Sie ist in vielen Fällen sicher nicht überflüssig. Dass der Glaube und das Gebet wertvolle Faktoren sind, das wird uns inzwischen aber auch von Medizinern und Psychologen bestätigt. Aufs Ganze gesehen braucht unser Land und unsere Zeit diesen Glauben, den David so schön im Psalm ausdrückt. Ist solch ein Wort von der Treue und Hilfe Gottes oberflächlich dahergesagt? Nun, ihr habt sonntags schön reden, das Leben sieht doch anders aus. Nun, wie es aussieht, da war ich sehr gespannt jetzt bei diesem Missionsabend. Da kam eine Schwester, auch ihre erwachsene Tochter mit Familie jetzt, die als Missionarinnen zeitlebens in der Ukraine gelebt haben und arbeiten, unmittelbar sogar in den Gebieten, die jetzt sowjetisch besetzt sind. Dann mussten sie fliehen und kümmern sich immer noch um die Leute. Sie brachte dann zum Schluss ein Lied, was sie selbst geschrieben hat. Das trugen sie vor. Du gibst Frieden mitten im Krieg. Du erhältst den Weg im Dunkeln. Du lässt es regnen mitten in der Wüste. Ich bin nicht allein, bin nicht allein. Amen.
Ich lese nur ein Wort aus Psalm 138. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Amen.
Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir steh. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du noch bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu. Mein Gott, denn du allein bist Herr.